aber schon traurig, ne? Irgendwie die letzte Capaldi-Besprechung.
Ja, und dann ist es jetzt noch nicht mal so das Allerbeste.
Nimm doch nicht direkt die Wertung voraus.
Was denn?
Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Hallo Mary.
Hallo Raphael, schön wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, schön, dass wir heute die allerletzte Capaldi-Folge besprechen. Und tatsächlich ist es auch die letzte, die ich noch nicht gesehen hatte. Ich habe die vorgestern das erste Mal gesehen tatsächlich oder vorvorgestern.
Oh.
Denn es war eine Folge, wo ich dachte, ach nee, der Titel, das wird bestimmt und nee, lässt es bleiben. Und das war ja auch nach so einem Jahr, wo kein Doctor Who lief. Da kam ja Christmas Special nach Christmas Special. Aber viele Leute jetzt einschalten und sagen, was, worüber redet ihr? Wir reden über The Return of Dr. Mysterio, die Rückkehr von Dr. Mysterio. Die lief in Großbritannien am 25.12.2016, in Deutschland am 29.11.2017. Das war das Jahr, in dem wir Weihnachten ein bisschen vorgezogen haben. Geschrieben hatte Stephen Moffat und Regie führte Ed Bazalgette. Bazalgette? Ich weiß es nicht. Zumindest der Herr, der auch schon irgendwie 3 Klaas-Folgen Regie geführt hat und ich glaube.
Jetzt werde ich traurig und vermisse Klaas.
Ja, und in Staffel 9, The Girl Who Died and The Woman Who Lived, was ich allerdings nicht vermisse. Overnight Ratings liegen bei 7,83 Millionen bei 31,2% Share und der Appreciation Index ist, man ist es von Dr. Who heutzutage ja gar nicht mehr gewohnt, über 80, nämlich 82 insgesamt. Und möchtest du den weihnachtlichen Inhalt zusammenfassen? Ich helfe auch gerne, weil ich weiß, bei dir ist es schon länger her als bei mir, dass du die Folge gesehen hast.
Genau. Es ist, vielleicht sage ich das einfach, es ist die Superhelden-Folge, die Moffat immer schreiben wollte, weil er so ein großer Superman-Fan ist. Mhm. Und ja, im Prinzip landet der Doktor ausnahmsweise mal nicht in London, sondern in New York bei einem Jungen, der den Weihnachtsmann erwartet hat. Bastelt mit dem Jungen an einer Antenne rum und verschwindet dann im üblichen Manier, um zu sagen, ich weiß gar nicht, ob er noch gesagt, bis gleich oder so, auf jeden Fall sehen sie sich erst viele Jahre später wieder. Der Junge bekommt bei dem ganzen, bei der Antennenreparatur
ein Kristall.
Ein Kristall, da denkt er, das wäre Medizin, weil der Doktor ihm nämlich diesen Kristall und ein Glas Wasser in die Hand drückt.
Mhm.
Und Kinder dann wissen, das ist Medizin runterschlucken.
Genau.
Der Kristall, der Doktor denkt nach, ach, da kann nichts passieren, ich gehe mal wieder. Sorgt aber dafür, dass der junge Mann sich zu Superman entwickelt, also fliegen kann, Superkräfte bekommt, super schnell ist.
Mhm.
Und dann Clark Kent gleich nicht als Reporter, sondern als Nanny arbeitet.
Natürlich.
Weil wir leben in Zeiten der Gleichberechtigung. Ich finde die Idee auch echt nett. Was ich ein bisschen blöd finde, aber ach, da kommen wir später zu. Auf jeden Fall arbeitet er natürlich bei der Frau der Journalistin, die er liebt als Nanny, die das Kind von irgendeinem anderen Typen hat.
Mhm.
Und natürlich taucht der Doktor auch wieder auf, weil es gehirntauschende Aliens gibt, die in der Stadt hier Unfrieden treiben und arbeitet dann zusammen mit dem Superhelden und Nadol, der auch da ist. Yay!
Ja, den der Doktor befreit hat quasi aus seinem Roboter-Dasein, damit er nicht einsam ist. Und tatsächlich ist es das. Und zusammen mit dem Superman-Abklatsch The Ghost rettet er dann die Erde vor der Invasion der gehirntauschenden Gehirn-Aliens. Und das war's. Es ist tatsächlich, es ist ein belangloser Science-Fiction-Plot. Ein Comic-Buch-Plot sozusagen. Das Interessante ist, dass der Titel und der Name Dr. Mysterio tatsächlich der Name von Doctor Who in Mexiko ist. So heißt die Serie da in Übersetzung. Und gerade Capaldi, aber auch Moffat fanden das so toll, den Titel, dass sie es unbedingt in der Serie einsetzen wollten. Und das finde ich tatsächlich ganz süß.
Ich finde das auch. Und das ist ja auch mit dem Titel eine Anspielung auch an die ganzen Superhelden-Filme, ne? Das ist immer ja. Return of, Revenge of, oder?
Genau.
Generell, ich mag den Look and Feel der Folge. Ich mag, dass die schon anfängt
ja.
mit diesem klassischen Superhelden-Comic-Blätter-Vorspann.
Mhm. Ja, das fand ich auch schön, habe ich mir auch notiert. Ich finde es ganz süß, aber dafür fand ich es ein bisschen zu kurz und zu generisch. Also ich finde sehr schön, was Marvel daraus gemacht hat im Laufe der Zeit. Bin da vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Musste kurz schmunzeln, hätte mir da gewünscht, dass man halt vielleicht ein, zwei Blätter mehr sieht, die auch auf die Geschichte eingehen. Aber was mich sehr gefreut hat, ist, dass dann direkt die erste Einstellung danach auch 1A nach Superheldenfilm aussieht. Diese Kamerafahrt von schräg unten an diesem Haus hoch. Da dachte ich, ja, da könnte jetzt auch Spider-Man kommen oder sonstiges. Das fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Also da ein ganz großes Lob an Kamera und Regie.
Ja, die kann man, glaube ich, generell für diese Folge auch loben, finde ich. Mhm. Also die Bilder in New York sind sowieso alle klasse.
Ja,
mehr und als. Und ich finde auch, dass dadurch ein ganz anderes Doctor Who-Feeling irgendwo entsteht.
Mhm. Ja, fand ich auch. Also das Ganze hat halt tatsächlich so ein bisschen, und das finde ich klug und auch gut, dass es überhaupt funktioniert. Das hat wirklich so einen Superhelden-Serien-Touch. Also als würde man sich The Flash angucken oder sonstiges. Das haben sie wirklich gut eingefangen.
Ah, sie haben übrigens in einem Nachbau von New York City gedreht, der in einer osteuropäischen Stadt steht, deren Namen ich vergessen habe.
Ja, war es Kroatien? Ich weiß es nicht, aber irgendwo da die Ecke. Das fand ich auch ganz gut und es sieht halt auch sehr, sehr, sehr gut aus dafür.
Es sieht fantastisch aus. Also im Prinzip, die europäischen Produktionsteams fahren immer in diese Stadt, wenn sie Szenen in den USA drehen wollen oder vor allem halt in New York.
Mhm. Und ich fand es, wie gesagt, sehr beeindruckend. Ich habe es auch, man sieht es tatsächlich nicht und ich habe es auch erst im Making-of dann erfahren und war wirklich, wirklich beeindruckt. Generell macht die Anfangssequenz, die bis zum aktuellen Weihnachts-Neujahr-Special von Doctor Who, also hier das mit den Daleks, war es die Folge mit dem längsten Cold Open. Und das fand ich insgesamt toll. Es war super unterhaltsam. Also allein dieses schöne Pendelschwingen des Doktors am Fenster fand ich, ja, nett. Es war halt auch, glaube ich, die große Freude, Capaldi wiederzusehen. Sei es kopfüberschwingend oder nicht. Aber ich habe mich halt sehr, sehr, sehr gefreut. Und auch dieser kleine Witz, dass der Junge dann erstmal fragen muss, ob der Doktor überhaupt rein darf oder nicht, weil er so gut erzogen ist. Und dann heißt, ja, die Mama hat gesagt, wir erwarten dich und bringt Kekse und Milch mit. Weil die Mutter natürlich denkt, ja, der kleine spinnt ein bisschen, sagt, der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Fand ich süß und sehr sympathisch, bleibt aber auch eine der wenigen Weihnachtsreferenzen in der ganzen Geschichte.
Ja, also das ist es halt. Weihnachten kommt hier eher untergeordnet vor. Das ist eine Comic-Folge. Und der Kleine ist natürlich auch riesen Comic-Fan, wie man dann im Zimmer schon sieht, weil da die Comics offen rumliegen.
Ja, und auch.
Na, der ist halt der kleine klassische Nerd mit Brille. Ich glaube, er hat auch einen Superheld-Schlafanzug an.
Ja, ja, tatsächlich irgendwie ist das dann wieder so ein 80er-Jahre-Feeling. Und darauf zielt es ja auch so ein bisschen ab, so 80er, 70er, wo halt auch die Kinder die Comics lasen und wenn man noch älter war, immer so ein bisschen komisch beäugt wurde und so weiter und so fort. Und ich finde allerdings sehr klug, dass man hier den Doktor benutzt, um uns so ein bisschen näher zu bringen. Eine der Sachen, die uns später natürlich ganz gewaltig auffallen soll, weil sie halt auch typisch Comic ist und natürlich durch den Kristall generiert wird. Nämlich, dass der Doktor sagt, ha, guck mal, Superman ist Clark Kent, das sind dieselben. Ah. Und der Junge sagt, ja, das weiß doch jeder. Ja, aber hier, die Reporterin weiß es nicht. Natürlich, als eingefleischter Comic-Fan, als Superman-Fan, weiß man das. Man weiß auch schon längst, dass das lustig ist und komisch und warum das ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du keine Berührung damit hattest, dann entgeht dir auch diese Referenz. In der Folge wäre diese Szene nicht drin, weil in dieser Folge passiert ja genau das Gleiche.
Die Nanny hat eine Brille auf und viele Referenzen, ja.
Finde ich super. Und als jemand, der Spider-Man sehr gerne mag, so als Superheld, fand ich auch Capaldis Rede über Spider-Man ganz süß. Also dieses Doktor, der sagt so, na, was soll er denn für Superkräfte haben, wenn er von einer radioaktiven Stimme gewesen wird? Haarverlust, Kotzen, das sind doch keine tollen Superkräfte, fand ich sehr, 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 sehr lustig tatsächlich. Das hat viel Freude gemacht. Auch die Szenen oben auf dem Dach. Natürlich kriegen wir nicht groß erklärt, was der Doktor da macht und warum und wie. Der baut da irgendwas, wie der Doktor immer was baut und dabei geht halt irgendwas schief. In dem Fall drückt er dem Jungen den Kristall in die Hand und vorher ein Glas Wasser, was er in seiner Tasche dabei hatte, was ich super fand. Sagt er, das ist einfach
Übung. Das fand ich auch großartig.
Ein bisschen konstruiert fand ich dann, dass der Doktor halt Doktor Mysterio ist. Das ist so, ne? Der Junge sagt halt so, ja, du brauchst halt Superheldenmaske, wäre Doktor Mysterio. Irgendwie ganz süß, aber da wollte man halt irgendwie zu diesem Namen hinkommen.
Ja, das stimmt, aber das weiß ich nicht, das fand ich jetzt noch okay.
Ich verzeih der Folge viel, muss ich sagen. Also es ist ein Christmas-Special, es ist ein Superhelden-Special, da geht einiges.
Und ich fand den Jungen übrigens richtig gut.
Ja, ich auch.
Kinderdarsteller nerven mich häufig, aber den fand ich echt super.
Ja, fand ich auch. Und generell.
Ich mag auch wirklich die Szene, wie die beiden da am Empire State Building oben an der Antenne umhängen.
Ja, und da sitzen und reden. Generell finde ich wird mit dem Jungen sehr, sehr gut umgegangen. Also sowohl hier, ich finde den Schauspieler gut, ich finde, der ist auch gut geschrieben, der ist jetzt nicht nervig oder er wirkt auch nicht arg unrealistisch, finde ich tatsächlich. Weil im Endeffekt hat er ja den Segen der Mutter, mit dem alten Mann irgendwas zu tun zu haben. Natürlich, ja, in ihrem Irrglauben ist es der Weihnachtsmann, aber seien wir mal dahingestellt.
Oder zumindest ein Fantasiefreund.
Genau, schön finde ich, dass aufgegriffen wird, dass der Doktor schuld daran ist, dass Doctor Who so ein timey-wimey-Mess geworden ist. Das geht ja auf die letzte Folge von Rory und Amy zurück, das wird ja auch nochmal erwähnt. Und die Begründung, warum der Junge diesen Kristall schluckt, fand ich auch ein bisschen gebastelt, aber tatsächlich ganz süß, weil ich die Herleitung trotz aller Konstruktion sehr niedlich finde. So, du hast gesagt, du bist der Doktor, du hast mir ein Glas Wasser gegeben, eine Tablette und gefragt, warum ich, ob ich erkältet bin. Da dachte ich natürlich, das ist Medizin. Da hat er was, ja, würde ich sagen. Da hat er durchaus einen Punkt.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde das total logisch.
Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass man sagt, der Junge denkt, es war ein Bonbon. Dann hätte ich es dämlich gefunden, aber so fand ich es tatsächlich ganz gut. Und der Doktor regt sich furchtbar drüber auf und sagt so, hä, was, wie alt bist du denn? 36? Ich bin 8. Auch das fand ich, war so ein typisches Capaldi-Ding. Das erinnerte mich sehr an seine erste Staffel, wie er immer mit der guten Clara, genau, natürlich.
Ach ja. Guck mal, mit Sarah war ich schon dicht dran.
Genau, also es erinnerte mich sehr daran, wie er dann mit Clara gerade in seiner ersten Staffel umging und sich über ihre Haare lustig machte und immer so ein bisschen missverstand, was und wie sie gerade tickte. Und ich fand erfrischend, dass wir hier sehr schnell drauf kommen, dass er sagte, so, der Kristall macht alles, was du dir wünschst und du bist großer Comic-Fan, darum hast du jetzt Superkräfte. Punkt. Fand ich gut, dass der Doktor dann sagt, so, da kann man jetzt nichts machen, der ist in dir verwachsen. Er hofft ja erst, dass er ihn wieder ausscheidet, aber das passiert wohl nicht. Und er sagt, ja, dann ist er jetzt wohl irgendwie in dein genetisches Ding übergegangen. Dann kann man nichts machen. Ich gehe wieder weg. Tschüss. Wir fahren später. Er hat gesagt, so, benutzt die Kräfte aber nie, was ich etwas blauäugig vom Doktor finde tatsächlich.
Hat er aber, das nicht sogar da gesagt?
Ja, aber das siehst du später in der Rückblickszene aber erst nochmal. Der hat es dem Jungen da gesagt, aber wir erfahren es halt erst etwas später. Ich finde es für diese Geschichte gut. Ich finde aber, ähnlich wie das Ende dieser Geschichte, wo dann die Superfigur weiter existieren darf, ein bisschen gefährlich vom Doktor, dass er so eine Figur weiter leben lässt und für das Doctor Who-Universum auch ein bisschen schwierig, wenn man keinen Spin-off machen möchte. Und es hätte so viele Exit-Strategien gegeben. Du hättest durchaus sagen können, der hat das Ding ausgeschieden, der Doktor aber angelogen und ist immer wieder runtergeschluckt.
Bäh.
Ja.
Bäh.
Es ist halt ein Stein, den hat er natürlich vorher in sauber gemacht.
Ja, trotzdem.
Ja, oder, man hätte sagen können, ganz am Ende, um seine große Liebe zu retten, muss er alle Kraft des Steines aufgeben und jetzt, wo er sie hat, braucht er seine Träume nicht mehr. Irgend so ein Käse, so haben wir am Schluss halt wieder so ein Superwesen irgendwo rumhängen, was ich nicht möchte.
Ja, das passt halt nicht ins Doctor Who-Universum. Sag mal, Jack war ja trotz allem super Shishi, auch irgendwo immer eine tragische Figur.
Ja.
So, und der gute Ghost, der hat ja keine Nachteile.
Nee,
ich finde halt, solche Superkräfte müssen immer noch einen Nachteil haben.
Ja, finde ich ähnlich. Aber wie gesagt, ich hätte mir halt sehr gewünscht, dass er sie nicht behält. Weil so kannst du halt sagen, okay, New York und die Gegenwart zu dieser Zeit ist gerettet. Wir haben hier einen Superhelden. Der wird doch beim nächsten Atomangriff wieder seine Klamotten anziehen.
Ja.
Hoffe ich. Für ihn. Wenn nicht, ist es ein böser Superheld. Naja, aber jetzt ist er groß und er ist Babysitter. Und wir sehen dann die große böse Firma, die Harmony Shoal heißt und aussieht wie der Daily Planet. Da dachte ich im ersten Moment, okay, jetzt sind wir komplett irgendwie in der Superman-Welt gefangen. Und wir kriegen am Anfang nicht so direkt mit, was diese Firma ist. Aber sie haben eine große Pressekonferenz, auf der auch Nardole ist. Und da war ich hin und her gerissen. Ich mochte Nardole in dem Christmas-Special davor mit Trevor Song ja nicht, weil er da sehr albern war. Ich mochte ihn in der Staffel danach, aber sehr gerne. Und ich wusste halt hier absolut noch nicht, was für Nardole das wird. Und es ist der Gute. Ich habe mich sehr gefreut, als er nach dem Raum mit den kleinen Jungs, für die kleinen Jungs fragt. Und der so, ja, nee, versuchen Sie in den Restroom. Er so, nein, ich will mich ja nicht ausruhen. Ich, ne? Ich habe leider nicht in die deutsche Version reingehört. Ich hätte da gerne gewusst, was die Synchro draus.
Das stimmt. Das habe ich mir nicht getraut zu gucken.
Ich auch nicht, aber da war mir klar, okay, es ist die Art von Nardole, die ich super finde. Und ich finde auch ganz schön, dass hier am Anfang erstmal nicht erklärt wird, warum er da ist. Wir haben ihn zuletzt ja als einsamen Kopf auf dem Riesenroboter gesehen und dachten, er ist hinüber, aber nein. Es wird aber später noch erklärt, was mich dann auch wieder freut. Und wir sehen den Auftritt von Dr. Sim, der im ersten Moment für mich ein bisschen aussah wie Hugh Laurie in Krank.
Danke, dass du das auch gedacht hast.
Total. Ich dachte, ach, guck mal, Hugh Laurie, der hätte auch gut den Doktor spielen können, wenn Capaldi es nicht gemacht hätte. Und wenn er tatsächlich ein britischer Schauspieler wäre, aber der gute Alexander Jovanovic, das ist ein Deutscher, der hat auch in vielen deutschen Produktionen mitgespielt. Und ich fand schön, dass man ihm später auch einen ganz horrenden Akzent verpasst hat. Wo ich dachte so, meine Fresse, das kann doch nicht sein. Aber ich fand ihn gut besetzt. Es hat viel Freude gemacht tatsächlich. Und generell der ganze Anfang,
hat halt auch wieder, ich finde, es hat einen Superhelden-Vibe, weil gerade diese Pressekonferenzen, ne?
Ja.
Iron Man gibt auch eine Pressekonferenz, die Avengers geben Pressekonferenzen.
Starlabs, es gibt eine
Pressekonferenz. Lex Luthor.
Mhm. Ja.
Na, also
ja, und vor allem auch, es ist eine große Firma. Genau, es ist eine große Firma, die irgendwas Weltbewegendes bekannt gibt, nämlich hier halt, ne, ihr Supergebäude und das fand ich super interessant. Und dann dieses, aber es gibt einen bösen Hintergrund. Und hier sind es halt die Gehirne in dem großen begehbaren Kleiderschrank, die plötzlich erschienen sind. Man hat keine Gehirne bestellt, aber es sind welche dazugekommen. Fand ich sehr, sehr gruselig tatsächlich. Und da dachte ich im ersten Moment noch, okay, vielleicht benutzen die ja irgendwie Menschen für irgendwelche Experimente oder so. Was dann kam, fand ich aber tatsächlich noch im ersten Moment viel, viel gruseliger. Und es erschließt sich dem Zuschauer zusammen mit der guten, wie hieß sie, Lucy.
Lucy, ja.
Die ja getarnt als Raumreinigerin da sich anschleicht und beobachtet und halt mitbekommt, was da in diesem Raum ist und sich dann umdreht und neben ihr steht der Doktor mampft Sushi und sagt, es ist
das
schon okay.
Ich, so geil.
Ich fand diese Szene so großartig. Er steht da aller Ruhe, mampft Sushi und sagt dann, ja, es ist okay, ich bin auch ein Eindringling. Und sagt dann, aber ich habe Snacks mitgebracht, daran erkennt man die Profis. Was mich aber sehr gegruselt hat und ich weiß nicht, warum er es getan hat, aber der gute Mr. Capaldi kann offensichtlich nicht mit Stäbchen essen, denn er hat seinen Maki erstochen mit diesem Stäbchen, um es zu essen.
Oh, das ist aber sehr unhöflich und bringt Unglück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das tat mir in der Seele weh. Dann soll er doch zumindest so umsichtig sein, das Ding mit den Händen zu essen. Oder man hätte einen Stunt-Double für diese Szene nehmen sollen. Aber tatsächlich
Kindern
beizubringen.
Oder es war Absicht, weil der Doktor nicht weiß, wie das geht.
Dieser Doktor vielleicht nicht. Ansonsten glaube ich, alle anderen Doktoren, die können mit Stäbchen essen. Ich finde, mit Stäbchen zu essen ist irgendwie so ein grundlegendes Ding auf der Welt wie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde es seltsam, wenn jemand sagt, ich kann nicht mit Stäbchen essen.
Das können aber sehr viele Europäer nicht. Das ist dir schon bewusst, oder?
Ja, finde ich komisch.
Das wolltest du nicht hören, oder?
Nee, ich glaube es schon irgendwie, aber ich finde es halt trotzdem seltsam. Also, weil es ist halt so ein grundlegendes Besteck. Es ist jetzt nichts Schwieriges, wenn du sagst, ich kann nicht mit einem Fischmesser umgehen. Würde ich dir
viele Menschen würden sich, glaube ich, eher den Umgang mit dem Fischmesser als mit den Stäbchen zutrauen.
Ja, ja, das finde ich halt, ne? Aber ich weiß, ich finde es halt schade und dann der Sushi einfach zu erstechen.
Düsseldorf, so, da,
ja, da hab ich
wird
Glück.
Die asiatische Kultur gelebt. Da findest du Stäbchen an jeder Ecke. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn du im Ruhrgebiet in ein asiatisches Restaurant, welche Art auch immer, gehst, kriegst du die Gabel dazu gelegt. Da musst du extra nach Stäbchen fragen, damit du welche kriegst.
Ja, gut.
Die wissen warum.
Ich bin da, glaube ich, vorbelastet. Wie gesagt, ich habe auch kürzlich mit Tim drüber gesprochen, dass immer noch mein größter Albtraum ist und ich immer kurz davor bin, Dinge zu werfen, wenn ich in einem asiatischen Restaurant sitze und es sind da so Familien, wo du weißt, okay, da haben wir Opa und Oma mitgeschleppt, weil die heute bezahlen, die haben Geburtstag, wir haben Bock auf Asiatisch, die kennen das nicht so. Und dann fängt der Opa die Oma an, mit Messer und Gabel ihr Maki zu zerschneiden. Da kriege ich Zustände. Da kriege ich wirklich Zustände. Da bin ich kurz davor zu schreien und darum war ich da auch ein bisschen beleidigt, aber allein, dass der Dr. Sushi mag, hat es sehr rausgerissen. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut.
Und rat mal, auf was ich jetzt Hunger habe.
Hamburger.
Knapp daneben.
Ja, da wäre ich auch sofort, aber da habe ich eigentlich immer, das ist so ein Grundbedürfnis.
Kannst du dich noch an den kleinen Dim-Sum-Laden oben in Düsseldorf, in der Nähe, wo ich gewohnt habe, erinnern?
Ja, ja.
Das finde ich jetzt auch geil.
Oh ja. Na, leider unser Asiat hat gegenüber, glaube ich, schon zugleich. Da kann ich kein Sushi mehr bestellen. Schade. Naja, aber kommen wir nochmal zurück. Die Gehirne selber fand ich auch total gruselig, als sie anfangen, ihre Augen aufzumachen. Ich hätte es noch gruselig gefunden, wenn es nur ein Auge gewesen wäre, da sie aber später in unsere Köpfe passen müssen. Also nicht in unsere, aber in die menschlichen. Ging das nicht anders. Und auch, dass der gute Dr. House, / Dr. Sim, anfängt, diese blaue Flüssigkeit zu lecken aus dem Schnitt im Gesicht und aus der Nase. Ich fand es unglaublich gruselig und tatsächlich noch nicht mal optisch gruselig, aber von der Vorstellung her so total fies. Und das ging dann tatsächlich weiter in so ein bisschen Body-Horror, die Body-Horror-Ecke, als der Chef ihn dann schlägt, um zu entkommen und sein Gesicht ist durch diesen Schnitt in der Mitte so halb verrutscht und schiebt es dann wieder zurecht. Das fand ich toll. Also ich bin auch ein Ding von John Carpenter's The Thing, insofern hat das bei mir offene Türen eingerannt. Ich frage mich halt nur, ob das tonal nicht irgendwie zu viel hin und her ist in dieser Folge. Weil ich dachte, okay, bisher hatten wir lustige Comic-Action. Das war mir dann jetzt so, dachte ich, okay, das ist so ein bisschen creepy, Body-Horror. Mag ich ja sehr. Aber dabei blieb es dann auch. Ich finde, das kratzt man kurz an und dann war es das. Und vor allem wurde die Szene mit so einem sehr schwachen, sehr offensichtlichen Gag beendet, als dann, ich glaube, es war Dr. Sim, sagt, so, jetzt wirst du ein Change of Mind haben.
Also ehrlich gesagt, mir war diese ganze Szene so ein bisschen suspekt. Ich finde, die wirkt da so ein bisschen reinoperiert, weil das für mich nicht in Superhelden-Universen reinpasst. Das war so eine Doctor Who-Gruselfolge. Ich persönlich fand die Augen auch eher ein bisschen lächerlich als gruselig. Und ich fand, für mich war das zu sehr irgendwie alles. Ich brauche ja meinen Hintergrund, ne? Ich brauche eine Geschichte. Warum ist das da? Warum passiert das? Und das war mir alles zu abstrakt, ohne irgendwie zu erklären. Vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Warum und weshalb und woher kommen die und überhaupt? Und dass die da einfach in so einem
Glasding liegen.
Kabinett-Besenschrank stehen.
Ja, was ich da noch viel schlimmer fand, das brachte mich raus, waren die komischen Krankenschwestern, die einfach in ihrem Schrank da standen und auf Befehl immer rausmarschierten, wo ich dachte, aha, das ist aber mal, wenn die mal müssen. Also, das passte tatsächlich nicht so ganz, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich sage ja, tonal war es ab da für mich so ein bisschen verrutscht, was aber nicht unbedingt negativ sein muss, weil dann ging es wieder lustig weiter. Denn der Doktor sagt dann halt Lucy nochmal, ne, was sie hier macht. Und sie erzählt ihm die Wahrheit, wofür sie arbeitet. Sie sagt, warum erzähle ich Ihnen die Wahrheit? Und er so, ja, es ist verrückt, ne? Und er selber stellt sich dann als Dan Dangerous vor. Das fand ich ganz süß. Und dann auch dieses kleine Gespräch mit Nadel an der großen Karte, wo dann gesagt wird, ach, guck mal, das sind alles Hauptstädte. Die wollen hier in jeder Hauptstadt so ein Ding bauen oder haben eins gebaut. Und darum haben die das nirgends für. Und dann sagt Nadel so, nee, nee, guck mal, New York ist doch gar keine Hauptstadt, bla, 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 bla. Fand ich total schön, weil es Nadel wieder für mich so ein bisschen charakterisiert als das, wie wir in der nächsten Staffel erleben, nämlich als irgendwie dem Doktor ebenbürtig, was man von so einer Comicfigur, wie er ja eigentlich ist, überhaupt nicht erwartet. Und ich finde, das ist ein sehr angenehmes Gefühl, wenn du das siehst. Und passt zu den beiden auch total gut, finde ich. Also ich mag die Chemie zwischen den beiden total gerne.
Ja, das ist, finde ich sowieso total gut. Ich finde halt einige der Frauen, also vor allem hier Jenna Coleman, Clara, war immer so wirklich klugscheißerisch. Und Nadol schafft es aber, dem Doktor ebenbürtig zu sein, ohne dass er nervt oder altklug rüberkommt. Genau, Clara hatte immer so was Altkluges gegen Ende.
Ja, genau. Ja, Clara wirkte immer so wie vom hohen Ross herab. Und ich finde das bei
Ja.
Nadol halt nicht. Der begegnet dem Doktor halt auf Augenhöhe und das finde ich sehr schön. Das Auftreten bis zum Superhelden machte mir auch sehr Spaß, weil dann halt Dr. Sim auftritt mit seinem wirklich ganz furchtbaren Akzent und dann sagt, so, ich erschieße euch jetzt und sage, es war Self-Defense und der Doktor hat den tollen Plan, den fand ich wirklich toll. Und dann sagt, so, wir drehen uns alle um. Jetzt erklär der Polizei mal, warum du drei Leuten in Selbstgewehr? Nee, in Selbstverteidigung.
Selbstverteidigung?
In den Rücken geschossen hast. Haha, ist eigentlich ein ganz guter Plan, finde ich
Ja, das
tatsächlich.
stimmt.
Dann tritt der Ghost auf und generell finde ich das Superhelden-Outfit von ihm ganz okay. Also für Doctor Who ist es in Ordnung.
Ah, ich nicht.
Ja,
So,
ist
also
was,
die haben
ganz
ja auch.
kurz, was mich rausbrachte, ist die Maske, weil die fast 1:1 so aussieht wie die Maske der Bösen aus Lord of the Dance. Und ich habe eigentlich erwartet, nachdem er durch die Scheibe geflogen kam, dass er jetzt einen Stepptanz hinlegt.
Gut, dass ich Lord of the Dance nie gesehen habe.
Solltest du tun, das ist ein schönes Stück. Aber ja.
Ich habe ein ganz anderes Problem damit, und zwar Moffat will sich eigentlich an der alten Clark Kent-Ära orientieren. Also Christopher Reeves, also zurück in die 70er. Und das merkst du eigentlich so ein bisschen auch am Anfang an diesem Comic-Style und wenn der Junge da ist. Und ich finde eigentlich, der Folge hätte insgesamt ein bisschen mehr Farbe gut getan und auch dem Kostüm hätte ein bisschen mehr Farbe gut getan. Das ist so Dark DC Universe, ne? So wie der The Batman, der jetzt im Kino läuft und so, halt
Ja.
extra düster. Und mich erinnert das Kostüm tatsächlich eher an Batman. Von diesem echt düsteren, ich hätte mir da echt eine leuchtende Farbe gewünscht, vor allem weil die Folge sowieso sehr, sehr düster ist.
Ja. Und vor
Ne?
allem
Und
nicht nur sein Kostüm, sondern auch seine Stimme, wenn er ein Kostüm trägt. Ist ja sehr
ja.
Batman.
So, und wenn sie schon, ja, sie wollten halt nicht so ganz offensichtliche Superman kopieren, scheinbar. Ja, weil da hätten sie das eigentlich mit ohne Maske machen müssen. Ich finde es halt einfach nicht passend. Ich hätte mich über so einen knallbunten Strampler gefreut. Kann man vielleicht heute einfach nicht mehr machen, aber ich hätte tatsächlich so eine Hommage an diese alten Filme, die sich auch nicht so ganz ernst nehmen, besser gefunden als dieses Hin- und Herspringen zwischen super ernst, gruselig und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gesamtproblem der Folge.
Ja, das trifft auch auf den Charakter zu, tatsächlich. Also, wenn es eine Hommage an Superman ist, sehe ich ganz genauso. Aber dann haben wir halt so einen Batman-resken Charakter. Und das Ganze ist halt auch sehr düster. Es spielt ja auch alles bei Nacht, größtenteils. Gebe ich dir recht. Ich finde den ganzen ersten Auftritt auch sehr klischeehaft, was ich wieder lustig finde. Dann aber, wie gesagt, diesen Mund. Die Mischung ist seltsam, tatsächlich. Sehr, sehr
Richtig,
seltsam.
so. Im Übrigen haben die ja auch zum Hintergrund gesagt, das Kostüm haben sie, glaube ich, auch erst am letzten Tag überhaupt gesehen. Das war wohl mega aufwendig, das zu machen und wohl auch relativ unbequem und eng.
Ja, das glaube ich, mit diesem Plastikharness vorne und so, aber auch da wäre Spandex irgendwie netter gewesen.
Ja.
Ich finde schön, als der dann das Mädel rausfliegt und nach Hause fliegt, Nadols Blick im Hintergrund ist Gold wert. Ich habe am Boden gelegen. Und dann auch wieder diesen wirklich sehr schönen Superman und Lois fliegen nach Hause Aufnahmeszene, wo er sie dann wirklich nach Hause fliegt. Das sieht halt wirklich, tauscht die Gesichter aus und du hast so eine Szene in Lois und Clark. Das hat mich wirklich sehr, ja, sehr, sehr gefreut. Und dann kommt dieser Rückblick, wo der Doktor halt sagt, ne, hier, guck, du guckst den, kackst den Stein sicher wieder aus, ne, aber benutzt deine Superkräfte nicht. Und der Junge sagt, ja, mache ich ganz sicher nicht. Wer glaubt das denn? Warum glaubt er? Gut, der Doktor glaubt, weil er so weltfremd ist, glaubt das bestimmt, aber wenn du einem 8-Jährigen Superkräfte gibst und sagst, benutze sie aber nicht, und der sagt, ja, nee, keine Angst, mache ich nicht, würdest du ihm das glauben?
Nee, mich wundert eher, dass das nicht vorher aufgefallen ist, wenn ein 8-Jähriger Superkräfte hat.
Ja, der ist ja kein dummer 8-Jähriger, vielleicht hat er sich immer sehr zurückgehalten.
Das kann natürlich sein, hat damals schon seinen Plan geschmiedet. War er schon als Ghostboy unterwegs.
Schön ist dann auch, nachdem der gute Ghost seine Herzensdame absetzt, kriegt er halt ein Signal aufs Handy und sagt, ach, ist das Bat-Signal? Und da sind wir wieder bei Batman tatsächlich. Er sagt, ist es jetzt eine App? Und auch das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Und als der Doktor dann auf den guten Babysitter trifft, weil er natürlich weiß, doch, du bist hier der Ghost, finde ich auch ganz nett, dass er da Onkel Ben zitiert und sagt, so, mit großen Kräften geht auch große Verantwortung einher. Und dass er dann aber sagt, aber wer den Titel haben möchte, würde niemals das Baby allein lassen. Das finde ich ganz schön, das zeigt auch so ein bisschen.
Das finde ich großartig,
ja,
weil das hat mich tierisch aufgeregt. Das regt mich auch im weiteren Verlauf der Folge total auf, weil gerade das Baby ist ja wirklich noch total klein.
Ja.
Das alleine zu lassen, auch wenn er angeblich super schnell ist,
ja, aber
er kann ja auch mal in einem Kampf verwickelt werden und nicht zurückkommen oder so.
Ich wollte gerade sagen, das fand ich tatsächlich auch sehr, das hätte man auch vielleicht etwas mehr thematisieren sollen. Ich war halt froh, dass es überhaupt gesagt wurde, denn der Doktor hat ja sehr recht. Und auch hier wieder ein großes Plus an Nadol, der mir in dieser Folge einfach gut gefallen hat, wie er sich mit dem Kinder- und Babyspielzeug beschäftigt. Elefant.
Ja, das Kinderzimmer haben sie auch sehr schön eingerichtet.
Ja, das fand ich auch. Und irgendwie war es natürlich klar, dass die Dame, für die er babysittet, dann auch ausgerechnet die Dame ist, die er so liebt und die ihn natürlich nicht erkennt, weil er jetzt seine Brille aufhat und sein Haar nicht mehr so verwuschelt ist. Und dann haben wir nochmal den Rückblick in seine Jugendjahre. Und auch da fand ich den Schauspieler sehr gut tatsächlich. Das war ja dann ein anderer, das war nicht mehr der kleine Junge. Und für diese wirklich Miniszene auch einen wirklich guten jugendlichen Schauspieler zu finden, fand ich bemerkenswert. Und das ist diese ganze Szene in der Schule, wo er sagt, naja, ich kann meine X-Ray-Vision nicht stoppen. Und das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Weil gerade, ich weiß nicht, wie es für Mädels in dem Alter ist, für Jungs ist es aber sehr schwer, wenn viele hübsche, pubertierende Mädels um ihn rumspringen. Und ich glaube, diesem jungen Mann, das ist sehr viel schwerer, wenn die alle nichts anhatten.
Ich glaube, das ist für jeden nicht einfach.
Genau.
Also generell, möchtest du rausgehen auf die Straße und alle Menschen nackt sehen? Ich nicht.
Ich hätte damit kein Problem.
Ich schon.
Ja, bei den Fiesen guckst du halt ganz, guckt mir mal so nett in die Augen, der Herr Klein, das ist echt der Wahnsinn. Ich fand dann aber halt sehr schön, wie der Doktor sagt, ach, und das Mädel magst du besonders. Und er sagt so, ich hab Röntgenaugen, ich mag jeden. Ich fand es tatsächlich sehr einfühlsam, sehr gut geschrieben, weil ich glaube tatsächlich so, ja, so sind Jugendliche, so wäre es gewesen. Der Junge wirkt halt noch relativ besonnen.
Ich finde halt tatsächlich gut, dass die Probleme von X-Ray Vision mal thematisiert werden.
Ja.
Da wird immer nur von den Vorteilen berichtet, aber nicht, wie blöd das ist, wenn man die nicht abstellen kann.
Ganz genau. Wobei X-Ray Vision, ne, ist ja nur, dass der nur Kleidung unsichtbar macht. Normalerweise sollte der innere Organe und Knochen sehen, wenn es wirklich X-Ray Vision ist. Aber auch das lassen wir mal dahin.
Das haben sie auch in den Superheldenfilmen nie wirklich klargestellt, was man da wann sehen kann. Superman kann immer das sehen, was gerade gebraucht wird.
Genau. Brüste, yay. Und dann kommt dieses Gespräch vom Doktor und Grant. Ach, im Übrigen, Grant finde ich sehr lustig, ganz kurz zur Erwähnung. Ich bin ja einmal im Jahr im Kamehameha-Podcast, weil ich dann irgendetwas besprechen muss von Dragon Ball, wovon ich keine Ahnung habe und keine Lust. Aber wir haben letztes Mal besprochen Dragon Ball Evolution. Das ist so ein Hollywood-Film, der die Geschichte irgendwie
nochmal...
Ja, das
ist eine Katastrophe.
Genau. Und weißt du, wer da die Hauptfigur spielt, den Son Goku?
Sag mir jetzt nicht der Grant.
Natürlich. Justin Chatwin. Grant. Wir haben das letztens besprochen irgendwann, also letztes Jahr. Und dann sagt er mich jemand, ach guck, und dann die Folge, da hast du bestimmt erkannt aus Doctor Who. Ich so, nee, wo soll ich den kennen? Und dann sagt er, ja, hier aus Doctor Mysterio. Ich so, nee, das ist die einzige Folge, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich fand ihn da sehr schlecht. Und ich muss hier sagen, hier fand ich ihn teilweise sehr gut. Insofern,
Ja, da kannst du auch ihm nicht unbedingt, ne? Der Film ist einfach sauschlecht.
Ja, Tatsächlich, ja. Aber wie gesagt, ich war sehr froh, dass er unter richtiger Anleitung auch vernünftig spielen kann. Und in der Szene fand ich es tatsächlich ganz schön, dass hier wieder was angesprochen wird, was so ein bisschen über das Comichaft hinausgeht. Denn er sagt so, ach, guck, du hast sie also früher in der Schule schon kennengelernt und dann habt ihr euch wieder getroffen an der Uni und dann war sie mit deinem besten Freund zusammen und dann hat er ein Kind gemacht, ist dann aber abgehauen und jetzt sittest du das Baby, damit sie sich wieder mit anderen deiner Freunde treffen kann. Und dann sagt der Doktor Tiger. Und er hat schon irgendwie recht. Also es mag zwar böse klingen, aber damit sagt der Doktor ja im Endeffekt so, niemand möchte den Good Guy. Stell dich nicht so an. Also ich finde es tatsächlich ganz schön, aber ich frage mich halt, ob man die Botschaft wirklich so rüberbringen wollte.
Ach,
weil er sagt ja im Endeffekt, sei nicht so nett, sonst wirst du gefriendzoned. Wenn du sie ein bisschen mehr scheiße behandelst, dann könntest du sie kriegen.
Ja, man hätte das ein bisschen anders verpacken müssen, meiner Meinung nach. Er ist ja jetzt nicht vom Aussehen oder her der klassische Best Friend. Er sieht ja gut aus und so. Im Prinzip wäre ja das, was er machen muss, seine Schüchternheit überkommen und sie ansprechen.
Ja, ja. Aber
das ist ja nicht wirklich ein Good Guy, Bad Guy Problem in den meisten Fällen. Die meisten Frauen wollen ja einfach nur jemand, der sie gut behandelt, wo es ein bisschen im Bauch kribbelt. So, wenn man sich noch ein paar Hobbys teilt, ist auch nicht. Also es sucht ja keiner nach dem Bad Guy. Das ist ja ein Filmklischee irgendwo. Das hätte der Doktor hier noch netter erwähnen können.
Ja, ich finde aber gerade, man weiß halt nicht, wie weitreichend der Stein funktioniert. Ne? Dadurch, dass er ja auch dafür sorgt, dass sie ihn nicht erkennt, wenn er eben nur seine Brille anhat, kann da halt sehr viel konstruiert sein. Ich finde halt nur, die Aussage als solche für den Doktor vielleicht ein bisschen schwierig, dass er im Endeffekt sagt, ne, und jetzt bist du ganz nett zu ihr, Tiger, ne, so kriegst du die ja nie. Mal richtig ran hier. Mir ist natürlich klar, dass es nicht so gemeint ist, aber man kann es natürlich so auslegen, wenn man möchte. Aber dann kommt tatsächlich meine Lieblingsszene.
Echt?
Ja, leider schon. Die auch später noch so kleinere Szenen nach sich zieht, die ich sehr, sehr schön fand. Denn die gute, ich habe vergessen den Namen immer, die gute Lucy stellt den Doktor dann zur Rede und stellt ihm Mr. Huffle vor. Und Mr. Huffle fühlt Schmerz. Und immer wenn der Doktor lügt, drückt sie ihn und diese Quietschfigur schreit tatsächlich. Das Quietschen klingt wie ein unterdrückter Schrei. Und ich finde es einfach toll. Ich finde tatsächlich, sie geht mit dem Doktor, ich mag die Chemie zwischen den beiden, unglaublich cool. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass sie am Ende der Folge einsteigt und der nächste Companion wird. Das hat mir nämlich viel Freude bereitet, mir den beiden beim Gespräch zuzusehen. Weil sie halt immer, wenn sie merkt, der Doktor lügt, auf Mr. Huffles gedrückt hat und der Doktor dann irgendwann ein sehr schlechtes Gewissen bekam, weil er offensichtlich Mitleid mit dem Vieh hatte. Ich fand die Szene wirklich großartig.
Ich fand das Vieh total nervtötend.
Tatsächlich. Echt?
Ja, nee, ich habe nämlich geschrien. Also mir hat das Schmerzen bereitet beim Gucken.
Echt? Nee, ich fand es so als Mahnmal ganz gut. Wir hatten ja auch später noch so ein, zwei Szenen, wo der Doktor dann zum Beispiel irgendwie sagte, ja, nee, dass es ihm gut ginge und so. Und dann drückt sie nochmal ganz leicht drauf und er guckt dann nochmal und guckt weg oder so. Ich finde es so als Schuss vor den Bug, damit der Doktor es real keept, wie später gesagt wird, eigentlich ganz cool. Und er behält ihn ja auch.
Gut, dass der Doktor vielleicht manchmal weniger lügen sollte, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, ich finde halt nicht, dass sie ihn so gleichberechtigt behandelt, sondern tatsächlich etwas von oben herab.
Ja.
Ich habe hier so ein bisschen Clara-Feeling.
Ja, aber sehr viel weniger, fand ich. Weil vor allem, sie macht es ja nicht, um ihre Überlegenheit zu zeigen. Sie macht es ja vor allem, also zumindest später, um die Situation zu klären und später in diesen Szenen mit, ne, wie geht es dir und warum, ja quasi für ihn, damit er klarkommt. Also im Endeffekt wie eine Mutter mit dem Kind umgehen würde und sagt hier, ne, komm, verhalte dich ordentlich, mach und jenes und dieses. Wie gesagt, ich fand es ganz sympathisch und ich fand halt, ich hätte sie mir gut wirklich als Companion vorstellen können.
Nee, soweit habe ich überhaupt nicht gedacht.
Okay.
Ich war bei Nardole und dem Doktor, da bin ich total glücklich und ich fand Mr. Huffle total furchtbar.
Ah, doch.
Also das ist für mich so ein Redestock-Pendant und da hätte ich vielleicht lieber einen Redestock gesehen.
Echt? Nee, für mich war es so das Gegenteil. Aber wie gesagt, ich fand es sehr süß. Ich glaube, den gibt es als Merch auch zu kaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, den hätte in irgendeiner Gruppe mal jemand gehabt. Ja, dann hat aber der gute Superheld den nächsten Notfall direkt im Anschluss. Da ist das Kind dann quasi wieder allein. Natürlich, der Doktor ist da und sie ist da, aber er fliegt dann mal eben schnell weg. Und sie nimmt währenddessen den Doktor auseinander und sagt, ja, du kennst ja mach mir einen Termin mit dem, ich möchte mit dem reden und so. Und daraus erwächst halt diese Szene, wo beide quasi eifersüchtig sind, dass sie mit einem Date mit sich selber haben. Das fand ich auch ganz süß. Das war auch so eine typische Superman-Situation, oder?
Ja, das ist generell. Ne, das sind ja die Probleme, die man dann immer hat. Könnte auch eine Spider-Man-Situation sein. Ne? Dieses Triangle-Love-Dingsbums, ja. Ne? So eine Dreiecksbeziehung praktisch mit sich selber.
Ja.
Und
fand
das finde ich echt schön.
Ich auch. War hier auch gut umgesetzt. Auch die Szene, wie er sie dann anruft aus der Küche als er und dann immer schnell hin und her schalten muss. sehr kurzweilig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem das Ende dieser Szene dann, als der Doktor sagt, er war 24 Jahre weg. Also die eine Nacht auf Deryllium, wo er sich von River verabschiedet hat. Und am Ende davon halt im Endeffekt sagt, dass er nicht sagt, dass er traurig ist, aber halt lügt. Das auch wieder mit Mr. Huffle gezeigt wird. Das fand ich schön, es war ein schöner Abschluss. Und der Übergang in die nächste Szene hat mir dann auch sehr gut gefallen. Denn wir blenden quasi zurück, sehen, wie der Superheld am Fenster vorbeifliegt und im Fenster sitzt halt wieder der Chef, der jetzt das Gehirnmonster in sich hat. Ja. Und mit dem guten Dr. House redet und sagt, so, ja, hier, guck dir den an. Wir wollen den Ghost als Vehikel für uns, weil der ist unzerstörbar. Den wollen wir, das ist doch super. Ja. Auch das ist sehr comichaft, finde ich.
Ja, ich finde auch an diese Szene auch am Anfang, die sind auch alle super cool geschnitten und nebeneinander geschnitten. Die arbeiten ja auch teilweise mit so Comic-Panels.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, mir auch. Und vor allem, was dann kommt, fand ich sehr schön. Die beiden gucken sich nämlich dann so die Sicherheitsaufnahmen an, also vom Ghost, als sie sagen, den wollen wir und so. Blenden dann zum Doktor über, der plötzlich in die Kamera guckt, Buh sagt und quasi live vor ihnen steht. Finde ich als Übergang, als Idee toll. Fand ich lustig. Macht natürlich technisch absolut keinen Sinn. Absolut keinen Sinn, wie das funktionieren soll. Aber es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann dieses Umschalten von Capaldi von nett und lustig auf eigentlich bin ich der böse alte Timelord hat hier auch super funktioniert, als er halt sagte, ne, er möchte Mercy. Und die sagen, nö, warum sollten wir? Und er so, na, das war jetzt kein Request, das biete ich euch an.
Ja, das war ein Angebot, genau. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
Fand ich großartig. Und vor allem dann dieses überraschte, are you declaring war on us, fand ich toll. Also wie gesagt, der Doktor hat in der Szene sehr geglänzt. Und hier springen wir aber wieder sehr um auf gruselig und nicht mehr passend zum Grundton eigentlich der Folge, indem der Schwarze seinen Kopf aufklappt und die Waffe da rausholt. Was im ersten Moment gruselig Body-Horror-mäßig ist, aber auch absolut sinnfrei, weil du merkst auch später, er trägt sie wohl immer da drin, was ja eigentlich doof ist, weil ja eigentlich das Gehirn da drin sein sollte. Wir erfahren dann später, es sind halt so Wesen, die sich aus vielen Teilen zusammensetzen, bla bla bla. Aber dann immer seinen Kopf auseinanderklappen, um da reinzugreifen, da bist du schon in deiner Hosentasche, oder?
Merkwürdig. Generell hat die Folge natürlich das Problem, ne, weil es eine Superheldenfolge ist. Da ist ein Superheld, aber da ist der Doktor, der ja auch der Held ist.
Mhm.
Ne, das sind im Prinzip zwei konkurrierende Filme, die so nebeneinander herlaufen.
Ja, und darum läuft er auch viel ins Leere. Das gerade am Ende irgendwie, finde ich, merkt man das sehr. Schön, dass der Doktor wieder was zu snacken dabei hat. Diesmal einen Burger, den er dann auch opfert. Und er pfeift dann die TARDIS herbei. Beziehungsweise er pfeift Nadol herbei, der die TARDIS gesteuert hat. Und der Doktor sagt, super, dass du direkt da warst. Und Nadol hat komische Klamotten an und sagt, nee, ich muss noch ein paar Stops machen, zuletzt im 12. Jahrhundert in Konstantinopel. Ich fand es toll. Ich mag die Chemie zwischen den beiden so gerne. Vor allem das, was nicht im Dialog passiert, hat mir so Freude bereitet. Weil der Doktor fängt dann an der Konsole rumzuspielen und drückt so einen Schalter hoch. Nadol drückt den wieder runter. Der Doktor will ihn wieder hochdrücken und Nadol verbietet ihm das. Ich finde es so toll. Es macht so einen Spaß. Ich finde echt schade, dass wir von dem dann nur noch die eine Staffel haben, weil das funktioniert unglaublich gut.
Ja, die beiden sind so schön zusammen. Mit denen kann ich mir halt auch weitere Geschichten vorstellen irgendwie.
Total. Es wird dann hier auch zum Glück erklärt, woher Nadol kommt, nämlich der Doktor hat ihn gerettet, weil er sonst einsam wäre. Das genügt mir auch als Erklärung. Da brauche ich keine Geschichte drumherum, da brauche ich keine Rückblende. Das passt alles super. Und man merkt sehr schnell, dass Nadol den Doktor gut kennt, weil er setzt sich ja mit dem Doktor auseinander und sagt dann so, ah, Doktor, du vermeidest schon wieder das Gespräch. Und sagt der Doktor, ja, es wird jetzt hier ernst, ich muss die Welt retten. Und sagt er, ja, das passiert immer, wenn wir ein ernstes Gespräch führen sollen. Da musst du immer plötzlich die Welt retten. Und auch das zeigt wieder, dass die Figuren auf Augenhöhe funktionieren, was man eigentlich von der Figur von Nadol eigentlich überhaupt nicht denkt, wenn man sich den so anguckt. Das wird in der kommenden Staffel ja noch an mehreren Stellen gezeigt. Und das macht mir so unglaublich viel Spaß. Also ich könnte dem 2 Stunden zugucken, wie sie in der Tat sind, über irgendwas reden.
Ja, ich glaube, das hat was mit dem Schauspieler auch zu tun. Der hat echt gut, es ist ja auch ein Comedian, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, klar.
Und der sich da einfach super einstellt. Der Capaldi ist auch ein Profi und die werfen sich die Bälle hin und her. Und das hat ja auch super geklappt im Zusammenspiel mit der Pearl McKenzie.
Mhm.
Ich fand die drei zusammen einfach super. Das ist für mich so ein Dreamteam.
Ja.
Weil die alle eigentlich auf Augenhöhe miteinander kommuniziert haben. Und jeder hatte trotzdem so seinen Part.
Ja.
Und es war nie so mega ernst an vielen Stellen, wenn sie miteinander geredet haben. Es war echt eine Traumkombination. Es war niemand halt, der so aufs hohe Ross irgendwie geschoben wurde.
Mhm.
Es war einfach nur toll.
Ja, ist ähnlich wie für mich 11. Doktor Amy und Rory, ist für mich tatsächlich 12. Doktor Nadol und Bill. Das Dreamteam tatsächlich. dann haben wir halt dieses Gespräch, dass Lucy sagt, so, sie trifft sich jetzt mit dem guten Ghost und sagt so, ja, aber ich ziehe nicht mein schönes Kleid an, dass ich gehe, das ist ja was Geschäftliches, sich dann aber nochmal geheim umzieht. Finde ich als Botschaft ganz schön. Auch, dass sie das später bereut, bla bla bla. Ich finde aber in der Kürze der Zeit, wir haben ja nur mal 60 Minuten, geht das total verloren. Das kannst du machen in einer Serie oder in einem sehr langen Spielfilm, wo du ein bisschen Gewicht drauflegst. Hier wischt das so an einem vorbei. Sie kennt zwar den Ghost und findet ihn aufregend und das Kleid. Das sind so Streiflichter, wo du sagen kannst, ja, ich weiß, was man damit sagen möchte, aber es fällt halt so null ins Gewicht. Und das fand ich so ein bisschen schade. Das hätte man sich dann auch sparen können.
Ja, das ist halt innerhalb von einer Stunde irgendwie die Superheldengeschichte zu erzählen, die Horrorgeschichte und noch eine Liebesgeschichte ist ein bisschen, das schafft normalerweise nur Xena.
Ja, die war aber leider nicht da. Die hätte man auch noch reinpacken können vielleicht.
Eigentlich schon. Die ist ja manchmal auch in der Gegenwart unterwegs. Insofern hätte das gepasst.
Ah, tatsächlich. Macht Xena Zeit. Ich habe Xena ja nie gesehen.
Ja, es gibt da im Prinzip Wiedergeburt in der Zukunft.
Ah, okay.
Und dann gibt es praktisch die Archäologin, die Xena Schriftrollen findet und sowas.
Ah, die aber auch Xena mal war.
Und ja, unterschiedlich. Ach, unterschiedlich.
Okay, ja, ich sollte vielleicht
die
doch mal...
Folgen, die in der Gegenwart spielen, sind immer ein bisschen überraschend.
Okay, naja. Was mich hier überrascht hat, war tatsächlich, dass dann der Doktor und Nadol wieder zu diesem Bürogebäude fliegen. Und ich habe mir erstmal gedacht, was ist das da so voll? Und was haben die jetzt
du
da umdekoriert?
Du hast, glaube ich, zwischendurch, da war noch die klassische Superman-Szene, wo er sein Shirt aufreißt.
Oh ja, natürlich.
Die ikonische.
Natürlich, die musste natürlich auch sein. Aber ich war dann echt irritiert und dachte, warum haben die ihn umdekoriert? Und dann sagt der Doktor, so, wir sind hier jetzt in der asiatischen Filiale. Und ich dachte, ah, da hat man einfach mal ein bisschen umdekoriert. Und ja, fand ich okay, fand aber gut, dass er schnell gesagt hat. Und dass der Doktor dann sagt, so, ich habe hier für eine Ablenkung gesorgt. Ich habe das Erdgeschoss mit Pokémon geflutet. Fand ich auch super. Hätte ich gerne gesehen. Da hätte man sich die Rechte irgendwie schnappen sollen.
Das wäre klasse gewesen.
Ja, und während er und Nadol dann Tee trinken, stellen sie fest, oh, da ist was im Orbit. Da fliegen wir jetzt gleich mal hin und gucken, was das ist. Wenn die was Böses planen, dann tun die das da. Und dazwischen geschnitten ist das Gespräch zwischen Ghost und Lucy, wo es dann auch über die X-Ray Vision geht.
Weil ich finde aber weiß, ganz toll, dass sie in dieser Tokyota Filiale, dass es da auch Tag ist.
Ja.
Ne, das hätte man in anderen Serien wahrscheinlich verpennt oder auch in anderen Folgen. Das finde ich echt schön, dass sie daran gedacht haben.
Das stimmt. Also wenn man schon dasselbe Set hat, ja, aber es gebe ich dir recht. Und schön war dann auch, dass sie im Weltraum sind, sich dieses Raumschiff angucken. Und der Doktor sagt, wir können an Bord gehen, da ist niemand. Und Nalo sagt, ach, hast du gescannt? Nein. Aber die Fenster, da sind keine Lichter an. Das finde ich auch.
Ja.
Ne? Für den Gag ganz gut. In der Praxis wahrscheinlich eher schwer umzusetzen, aber tatsächlich ganz schön. Und was ich tatsächlich auch ganz niedlich fand, wenn es auch so ein bisschen ein billiger Gag war, ist das Gespräch zwischen Lucy und dem Ghost und es wird dann gemutmaßt, und so, hör mal, hast du eine Frau oder hast du einen Freund? Also, wir sind Freund. Naja, du trägst einen Gummianzug und hast ein großes G auf der Brust. Da wird viel geredet. Fand ich, wie gesagt, sympathisch, aber es ist halt ein flacher Gag, muss man mal sagen. Ne?
Das ist sehr flach. Würde man sich heute vielleicht auch verkneifen?
Ja, so lange ist es, ja, 5 Jahre später, glaubst du? Ja, weiß ich nicht. Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, also das finde ich, also das fand ich tatsächlich von ihr so ein bisschen sehr Stereotyp, aber das sagt er ja dann auch.
Naja, eben, das, wie gesagt, darum fand ich es auch ganz sympathisch, aber der Gag ist halt insgesamt flach, dass man es überhaupt eingebaut hat, aber soll man ruhig mal machen.
Da mega drüber gelacht hat.
Ja. Und schön fand ich dann, dass sie quasi Grant gegenüber dem Ghost verteidigt, weil sie sagt, naja, du als Superheld findest bestimmt voll doof, dass er eine Nanny ist und bla bla bla. Und ich fand es sehr schön, dass man bei ihr dann quasi sieht, wie der Groschen fällt, dass sie ja eigentlich in Grant verknallt ist.
Ja, und da kommt wieder eigentlich zu dem, was der Doktor vorher gesagt hat, dass man da eigentlich auf die Bad Guys steht. Und jetzt eigentlich kommt ja die Auflösung, dass sie sagt, nee, eigentlich fühle mich vielleicht von ihm irgendwie angezogen, von dem mysteriösen Superhelden, aber eigentlich möchte ich jemanden, der sich mit um mein Baby kümmert, damit wir hier gleichberechtigt nach vorne marschieren können.
Ja, fand ich auch sehr süß. Und vor allem, dass sie dann, obwohl es ja nicht nötig ist, ihn gegenüber des Ghosts verteidigt, der eigentlich gar nichts gesagt hat. Was natürlich auch so ein bisschen für ihr schlechtes Gewissen spricht, dass sie sich erst anders entschieden hat und sich erst da jetzt nochmal in Schale geschmissen hat. Was ich etwas irritierend fand, war, dass das Schiff oben einen Intruder-Alert hat, der aber dann in New York losgeht. Was mir sagt, in New York ist offensichtlich die Hauptzentrale. Ansonsten hätte man ja vielleicht noch einen anderen Standort gesehen oder so. Und was auch wieder so in Richtung Body-Horror ging, aber für mich keinen Plotpunkt hat, den das unterstreicht, warum das so ist. warum sind an Bord dann trotzdem noch zwei Aliens, die trotzdem schon menschliche Körper haben, die aber trotzdem nur halbe Köpfe haben, aus den Antennen rausgucken?
Das weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ich finde alles, was da oben an Bord des Schiffes passiert, ein bisschen merkwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin. Da hat ein bisschen Zeit gefehlt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und vor allem auch dadurch, dass das sinnfrei ist, dass das da oben halt aussieht, als würden menschenähnliche Wesen da sein. Wir haben ja gesehen, die Gehirne sehen ja ganz anders aus. Die hätten ein ganz anderes Schiff, da könnte der Doktor gar nicht drin rumlaufen, weil die ja viel kleinere Gänge brauchen.
Was meinst du, machen die gerne da? Die hoppeln da durch die Gegend, hopp, 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 auf ihrem Popo-Gehirn?
Bestimmt. Und vielleicht haben die Rollen.
Da müssen sie, vielleicht haben die den gleichen Zulieferer wie die Daleks normalerweise.
Vielleicht können die fliegen, aber zumindest brauchen die nicht so riesige Gänge in ihrem Raumschiff.
War bei Futurama nicht eine Folge mit fliegenden Gehirnen?
Ich glaube, in jeder Serie gab es mal fliegende Gehirne, oder?
Wahrscheinlich.
Ach, im Übrigen, viele Leute, die es nicht mitbekommen haben, Futurama kommt mal wieder. Yay!
Was? Ja, ich habe es nicht mitbekommen. Futurama kommt wieder.
Ja, yeah, es ist verlängert worden. Aber es gab jetzt lange Diskussionen, ob der Sprecher von Bender dabei ist. Den haben sie aber, ich glaube, vor ein paar Tagen auch gekriegt.
Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich fand die finale Folge so gut. Die war so auf den Punkt.
Ich habe sie nie gesehen, muss ich gestehen. Mir ist das letzte Revival komplett an mir vorübergegangen. Insofern freue ich mich auf einen langen Rewatch.
Die Folge ist wahnsinnig gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie lange es diesmal dauert, bis sie es wieder absetzen.
Oh mein Gott.
Das wäre dann das vierte Mal, ne?
Lass mal überlegen. Ja, mindestens das vierte Mal.
Ja. Naja, aber Grund zur Freude. Währenddessen schüttet sie weiter dem Ghost das Herz aus. Fand ich tatsächlich ganz süß.
Ja, ich finde vor allem total süß, dass er ja dann sich offenbaren will, die Maske abnimmt und sie die ganze Zeit aber wegguckt und eigentlich, ich will doch den Grand und überhaupt, was mache ich hier überhaupt? Und ja, bitte, könntest du mal gucken? Hallo, Kuckuck. Mhm. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Das finde ich großartig.
Und vor allem dann dieses so, aber er hat mich nie angelogen. Und dann guckt sie ihn an, er hat die Maske ganz schnell wieder aufgesetzt, sagt so, ja, das ist sehr bemerkenswert, das ist toll, dass er sich nie angelogen hat. Fand ich schön. Auch, weiß ich, die ganze Atmosphäre war toll. Wurde dann im Gegenschnitt immer wieder mit den Sachen, die oben an Bord passierten, wo wir halt jetzt endlich mal schnell die Auflösung bekommen. Denn wir erfahren, New York ist drauf, das ist keine Hauptstadt, sondern das ist quasi die Schaufensterauslage. Denn die haben vor, das Schiff als Bombe auf New York zu werfen. Und dann bleibt ja nur das Gebäude von denen übrig. Und dann kann man sagen, guckt, wir sind hier super aufgestellt gegen sowas. Und dann gehen alle World Leader in die jeweiligen Gebäude, in den Hauptstädten, die sie gebaut haben. Und da werden die dann zu den Gehirnmonstern umoperiert. Zum einen ist der Plan ein bisschen von Sledin geklaut. Ja. Die ja auch eine Fake-Invasion gestartet haben, um ihre Ziele durchzusetzen, um dann auch entsprechend hochrangige Leute mit ihren Doubles zu verziehen. Und zum anderen, weiß ich nicht, finde ich das irgendwie etwas schnell runtergerattert, etwas schnell erkannt.
Ja, das, wie gesagt, ich finde halt, das passt halt überhaupt nicht in diese Folge und ich habe auch echt an einigen Punkten Schwierigkeiten gehabt, nachzuvollziehen, was der ganze Plot da um die Aliens soll.
Ja, die wollen halt die Erde erobern und dafür wollen die World Leader in ihre Gebäude locken, damit sie denen die Gehirne austauschen können. Und dafür werfen sie eine Bombe auf New York, dass alle World Leader sehen, die Gebäude dieser Firma bleiben stehen. Da ziehen wir jetzt ein.
Ja, aber eigentlich hättest du jemanden gebraucht, zum Beispiel, jemanden, der durch radioaktive Strahlung mutiert ist und jetzt ein guter Gegner für Grant alias Ghost ist.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass Grant halt auch so übermächtig ist, ist das Ganze auch irgendwie keine Bedrohung, weder für den Doktor noch. Ich finde die Mischung in dieser Auflösung halt irgendwie sehr, sehr schwierig. Also
ja, also im Prinzip ging es den Ganzen viel zu sehr um die klassischen Gags. Da sind ja ganz viele von diesen Superhelden-Gags und Anspielungen und so drin. Und diese Doktor-Handlung haben sie irgendwie vergessen oder war die vielleicht von einer anderen Folge übrig?
Das kann natürlich sein. Der Höhepunkt auf dem Dach war dann tatsächlich, dass er sich dann doch offenbart, als die Bösen auf das Kind wollen und sagen so, wir können dich doch noch töten, wir brauchen dich nicht, wir können das Baby ja als Druckmittel benutzen, darum können wir Grant einfach umbringen, beziehungsweise Lucy. Und Grant kommt noch und sagt so, nein, niemand rührt dieses Kind an. Herzergreifend tatsächlich. Und die Szene, die dann auf dem Schiff spielt, fand ich aber tatsächlich süß, weil der Doktor sagt dann so, guckt, du hast mir gerade verraten, dass die Zeit jetzt im Moment noch nicht die richtige ist, um das abstürzen zu lassen und darum mache ich das jetzt. Und dann drückt er alle Knöpfe gleichzeitig und dann stürzt das Schiff halt ab und da habe ich etwas nicht verstanden. Ich war verwirrt, ich habe extra Untertitel angemacht. Ich habe verstanden, der Doktor sagt Next Stop New York, aber die Untertitel sagten mir Next Stop Blue Rock, warum auch immer. Und beim Abstürzen, das fand ich sehr schön, sagt der Doktor dann Whee! Während Nadol ganz furchtbar Angst hat. Die Szene hat mir allein wegen der beiden schon wieder sehr, 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 sehr gut gefallen. Dass Nadal dann laut rumgeheult hat, war ein bisschen viel. Das hätte man sich sparen können. Aber trotzdem, wird dann ja so festgehalten und wenn das Ding abstürzt, fängt Nadal an halt zu heulen. Das Heulen hätte ich nicht gebraucht. Das war, glaube ich, der Teil von Nadal, den ich nie wiedersehen möchte.
Das passt doch nicht. Stand der Untertitel vielleicht The Rock?
Das kam später nochmal tatsächlich, ja. Aber bei diesem Wii war...
Das Gebäude gegenüber ist ja The Rock, ne?
Ja, aber da tatsächlich im Englischen stand Blue Rock und ich bin ja sicher, New York gesagt, aber naja.
Vielleicht hat da auch einfach jemand gepennt bei den Untertiteln. Das soll passieren. Die Leute werden nicht besonders gut bezahlt.
Das hatten wir in Staffel 9 ja auch schon mal, ne? Mit der Regeneration. Aber wie gesagt, im Endeffekt weiß man ja, wo es hingeht. Und dann kommt natürlich so der absolute Superhelden-Moment, wo The Ghost dann das abstürzende Schiff einfach mit einer Hand festhält. Weil er der absolute Superheld ist.
Ja, der kann halt was.
Ja, und er hält dann noch mit links, weil er das Babyphone nicht losgelassen hat. Auch das fand ich dann irgendwie ganz süß, weil er sich davon nicht trennen konnte. Aber da setzt für mich halt ein so ein bisschen, dass die Lösung so halbherzig ist. Also schön fand ich, dass sie dann ihm sein Superheldenkostüm aufsetzt und ihm die Brille aufsetzt, wo man sagt, okay, hier guckst du, steht auf die Nanny, halt nicht auf den Superhelden. Und ich finde, man sieht ganz gut, dass das so etwas ins Leere läuft, ist, dass man dann sagt, so, ich bin jetzt verliebt, ich lege das hier jetzt alles ab. Ne, was ich schon komisch finde, dass man den Superheld einfach da lässt. Und der Doktor sagt so, und jetzt gleich kommt Unit und räumt den Rest, während der Doktor auf das Baby aufpasst. Das ist so Larifari. Wir haben nur 60 Minuten, wir haben schon 59 verbraucht. Wie bringen wir es jetzt zu Ende?
Ja, da war viel zu viel. Ich glaube zum Beispiel auch, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das Baby hätte man nicht gebraucht.
Nee.
Das war für die Handlung nicht wichtig und hat eher so ein paar Punkte reingemacht, die mir die beiden unsympathisch gemacht haben.
Ja, tatsächlich. Ne, so,
also klar, Working Mom, total bin ich für, mache ich auch. Aber das ist halt echt doch ein sehr kleines Baby und das mitten in der Nacht dauernd alleine zu lassen mit dem Typen.
Ja, finde ich auch unnötig.
Und ich weiß nicht, ob sie nicht eine Mom gehabt hätte oder so und ne, und dass er dann dauernd abhaut und das Baby alleine lässt, das soll man halt nicht machen, wenn die noch klein sind.
Nee, sehe ich ganz genauso. Dass man dann aber noch irgendwie so ein paar Sachen nachdrücken musste. Also vor allem so zwei Sachen finde ich irgendwie doof. Nämlich wir sehen dann, dass Unit wirklich in die Zentrale da eindringt, aber der gute Dr. Sim ist halt leer. Also das Gehirn ist weg. Und dann dreht sich der Unit-Soldat um und man weiß, okay, das Gehirn ist jetzt da drin. Das wird ja nie wieder aufgegriffen. Also schön, dass Osgood genamedroppt wurde, aber ansonsten ist die Szene doch für nichts gut. Außer man sagt, hier, was Böses ist noch da. Und das mag ich halt. Ich mag so komische, lose Ende nicht. Das hatten wir auch in der Augenknast-Folge, die ja auch so offen endete, weil man vielleicht noch mal eine Fortsetzung machen wollte. Aber hier hätte Moffat eigentlich klar sein sollen, dass es da keine Fortsetzung gibt. Und dann finde ich das etwas unangebracht.
Ja, an dieser Stelle gehörte es nicht hin.
Nee, ganz sicher nicht. So die Abschlusssachen fand ich alle ganz schön tatsächlich, weil die auch noch mal auf den Doktor eingehen, der halt traurig ist, weil er River irgendwie verloren hat, weil jetzt Judy weiß, es geht um eine Frau und Nadal sagt, ja, 24 Jahre, what a night. Und der Doktor sagt, I'm okay und dann schreit halt wieder der gute Mr. Huffle, den du nicht magst. Ich fand es halt wie sehr, sehr, sehr schön. Und dann auch jetzt gerade, wo der Ukraine-Krieg ist, ich hoffe, wenn ihr das hört, können wir sagen, der Ukraine-Krieg war. Und das hat sich schon erledigt, also gerade als wir es aufnehmen, ist er aber noch. Wird ja gerne Kapoll diese Rede rausgekramt aus dem Saigon-Zweiteiler, die ich ja absolut schlecht finde tatsächlich. Aber hier fand ich tatsächlich seine Worte im Endeffekt kürzer, aber sehr effektiver. Weil er sagt, na, natürlich ist er traurig, weil er sagt, alles endet und das ist immer traurig. Aber er sagt dann, aber es gibt auch immer wieder was Neues und das ist immer wieder schön. Und das fand ich so als ganz grundlegendes Konzept, als ganz grundlegende Aussage total toll.
Und das gehört ja auch zusammen zum Leben, ne? Trauer und schöne Sachen.
Eben. Und das.
Krieg gehört nicht dazu.
Nee, das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, da fand ich das halt sehr viel bewegender als ja seine ganze langgeschwungene, ziemlich konstruierte Rede. Und der Doktor darf dann halt Mr. Huffle behalten, damit er es real keept. Und das fand ich auch ganz schön. Ich hätte mir die Figur halt tatsächlich in der darauffolgenden Staffel ein, zweimal gewünscht. Und dass dann Nadal am Ende nochmal sagt, ne, ihr Name war River Song, fand ich auch ganz schön. Und dass Nadal dann sagt, so, er wird sicherstellen, dass es dem Doktor wieder gut geht, fand ich toll. Weil du dann halt auch so einen Abschluss für die River-Geschichte hast, die man durchaus auch schon beim 11. Doktor hätte machen können oder sollen. Aber hier mit Capaldi funktioniert das super. Und vor allem hast du dadurch auch so einen schönen Abschluss, der in die neue Staffel reinführt. Dass du sagst, okay, Nadal sagt so, ich sorge schon für den Doktor, ich bin jetzt für den da. Und der Doktor startet dann ja quasi in der Tat so mit neuem Mut. Das fand ich tatsächlich so als Abrundung ganz gut. Auch wenn man dann natürlich diese Lücke noch hat, warum der Doktor dann doch etwas traurig vor sich hin brütend an der Universität endet, aber das klärt sich in der Staffel ja selber. Aber bis zu diesem Zeitpunkt fand ich, war das ein guter Abschluss.
Ja, was ich auch ein bisschen schwierig fand jetzt nochmal gegen Ende, ist, dass der gute Grant direkt noch ein komplettes Makeover hinlegt. Neue Frisur, cooles Shirt und jetzt auch mal so den lässig den Arm bei ihr über die Schulter hält. Also das,
ja, ich, das ist wie gesagt,
Meister der Persönlichkeiten.
Ja, ich glaube, da hätte Moffat einfach mit einem kleinen Kniff viele Probleme beseitigen können. Weil der Doktor stellt ja relativ am Anfang fest, als er ihn in der Schule besucht, dass er jetzt durch den Röntgenblick ja eher wie der Verschüchterte wirkt. Und natürlich kann man ja sagen, wenn der Kristall so sein ganzes Leben auf diese Comic-Ebene modelliert hat, also dass sie ihn auch nicht erkennt und so weiter und so fort, kann sich das natürlich auf seine Persönlichkeit ausgewirkt haben, dass er eher wie Clark Kent dann auch zurückhaltend ist und so weiter und so fort. Der Doktor hat jetzt einfach am Ende noch sagen müssen, ja, du hast die ganze Kraft des Kristalls aufgebraucht, um das Baby zu retten und das Atomschiff zu halten oder so. Der ist jetzt weg und darum hat er seine ursprüngliche Persönlichkeit wieder, die halt insgesamt ein bisschen tapferer ist als die von Clark Kent.
Ja, das hätte ich jetzt auch so angenommen.
Irgendwie sowas.
Das hört sich nach einem guten. Ja, das wäre für mich schlüssig gewesen.
Ja, das wäre ganz schön gewesen. Ansonsten wäre ich durch mit meinen Notizen für die Folge. Hast du noch irgendwas, was du loswerden magst? Außer deine Wertung natürlich.
Nee, nicht so richtig. Ich muss gestehen, ich hatte sowieso nicht so viele Notizen für diese Folge, weil ich die Handlung sehr, sehr dünn fand. Da waren halt ein paar coole Sprüche. Ganz viele so Bemerkungen für die Comic-Fans. Aber ich finde gerade, wenn Moffat sagt, er wäre ein super Comic-Fan, dann hätte er wirklich die ganze Folge so aufbauen müssen. Dann hätte man einige Elemente rausnehmen müssen vielleicht. Vielleicht war auch Nardole, ich fand Nardole toll.
Ja.
Aber vielleicht war auch er schon zu viel. Das Baby hat meines Erachtens nicht so reingepasst. Ich finde es natürlich toll, dass man hier auch dieses ganze Gleichberechtigungskonzept aufzieht und zeigt und ne, Working Mom und er ist Babysitter, ne? Und super. Hätte aber in einer anderen Folge besser Platz gehabt, finde ich.
Ja, sehe ich ähnlich. Also die Folge ist auf jeden Fall überfrachtet.
Und wenn man halt das, ich sag mal, das sehr stereotype Superhelden-Macho-Gehabe ausblenden wollte, hätte man ja auch mit einer Heldin arbeiten können.
Ja.
Das hätte viel vereinfacht.
Ja. Aber ich glaube, man wollte auch die typische Weihnachts-Rom-Com irgendwie drin haben. Also ähnlich wie Chibnall das letztes Jahr probiert hat, war das hier, glaube ich, Moffats Versuch. Ja, da hast du die Folge gesehen.
Wer ist Chibnall?
Tja, da...
Mir fehlen alle. Da einige Folgen, glaube ich.
Ach so, nee, dann Chris Chibnall hat probiert... Wer ist Chris Chibnall? Nein, aber... der hat auch so eine Weihnachts-Rom-Com-Dingens laufen lassen haben wollen, aber so ganz schlecht und ganz nebenher, da hat mir das hier auf jeden Fall besser gefallen. Aber wie ist denn dann deine Wertung?
Meine Wertung, da wäre ich bei 6. Also ist so für mich so knapp über dem Durchschnitt. Na, es gibt ein paar Sachen, die mir echt gut gefallen haben, ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Vieles ist halt einfach der Kürze der Zeit geschuldet. Ich finde einige Kommentare und Gags echt super. Ich mag Nardole und den Doktor total. Ich mag tatsächlich auch den Darsteller von Grant und ich mag auch sie als dieses Clark und Lois-Pärchen. Sehr, sehr gerne. Ich mag das halt diese paar feministischen oder Gleichberechtigungsansätze. Ich meine, das funktioniert in beide Richtungen, ne? Man muss auch Vater sein dürfen.
Klar.
Auf der anderen Seite, ne? Das ist ja genauso wichtig. Und das fand ich total schön. Ich fand es ein bisschen blöd, dass es halt dann so durch dieses, er lässt das Baby immer allein, um Superheld zu spielen, ein bisschen entwertet wurde.
Ja, das
also,
stimmt.
Ich fand ganz viele tolle Ideen. An einigen Punkten wusste die Folge einfach nicht, wo sie hin wollte.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich finde, die Folge ist tatsächlich überfrachtet. Es war zu viel drin, auch zu viel, was sich atmosphärisch widersprach. Also von, ist es eine Weihnachtsgeschichte, ist es eher Horror-Body-Horror-Doctor-Who-Geschichte, ist es eher eine Superhelden-Geschichte. Da ist man sich nicht so ganz einig und die Mischung ist halt nicht so ganz homogen und das finde ich schade. Ich finde schade, dass so Sachen drin sind, wie das mit Unit, die dann schnell noch aufräumen müssen, weil wir eigentlich schon am Ende sind. Ich finde schade, dass nicht nochmal aufgegriffen wurde, dass dieses Alien dann jetzt noch frei rumläuft und der Superheld noch frei rumläuft. Das hätte man beides irgendwie sauber beenden können. Ich finde schade, dass das nicht passiert ist. Den Rom-Com-Anteil kriegt er auf jeden Fall besser hin, als das Chibnall letztes Jahr hinbekommen hat. Ich finde, für eine Weihnachtsfolge ist es wirklich sehr wenig. Es ist, glaube ich, die wenigste Weihnachtsfolge bis dahin.
Ja.
Danach gab es offiziell ja keine mehr. Ich finde ganz schön, dass so eine Folge existiert, weil sie ja so ein bisschen den ganzen Superhelden-Hype nach Marvel aufgreift, der ja sehr, sehr, sehr gewachsen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, aber ich bin wie bei dir bei 6 Punkten. Also es reicht insgesamt nicht, auch viel mehr als überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich. Wobei das halt so seine eigene Skala ist. Ne? Also mir ist so eine Folge 100-mal lieber als jede Durchschnittsfolge, die ich in den letzten 2-3 Jahren gesehen habe. Insofern, sie war kurzweilig, habe mich gut amüsiert. Sie hält aber in der näheren Betrachtung nicht unbedingt stand. Also man kann sie einmal gucken. Es wird nicht die Folge sein, die ich jedes Jahr an Weihnachten wieder rauskrame, um mir ein gemütliches Weihnachtsfest zu machen.
Nee, da fehlt einfach was. Haben sie im Prinzip nur die Weihnachtsdeko aufgebaut. Und ich muss gestehen, ich hätte am liebsten die ganze Folge mit dem kleinen Jungen. Also sie haben echt ein gutes Team an Darstellern rausgekippt. Ja. Sie haben ein super Kamerateam rausgekippt. Sie haben unheimlich viel Schönes im Schnitt gemacht.
Ja.
Also die ist handwerklich auch echt toll. Das ist auch besser als vieles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wobei ich ja viel früh ausgestiegen bin.
Sei froh. Sonst wärst du vielleicht auch noch ein bisschen wohlgestimmter hier gewesen. Aber ich muss sagen, tatsächlich, ich bin froh, dass ich mir die Folge verwahrt habe, weil es halt ganz schön war, jetzt Capaldi nochmal frisch für mich wiederzusehen, mit einer frischen Folge. Ich freue mich total über Nadol, ich freue mich über die Beziehung zwischen den beiden und ich freue mich auch, dass der gute Kerl aus Kamehameha, wen hat er da gespielt, Son Goku, dass der jetzt für mich ein bisschen rehabilitiert ist als Schauspieler, weil das ja doch ganz gut, ja.
Ich ansonsten, weiß nicht, was sie sich mit diesem Film gedacht haben.
Nicht viel, vermutlich nicht viel, aber immer James Masters mitgespielt.
Das hätte alles besser machen müssen, hat es aber nicht.
Naja, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dir für diese spät weihnachtliche Besprechung. Ich bedanke mich bei Biete Capaldi, dass du der Doktor warst. Und ja, ich hoffe, ihr
wird immer mein Doktor sein, der Doktor meines Herzens.
Aber ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, selbst wenn wir nichts mehr zu besprechen haben von Biete Capaldi. Und denkt bitte dran, Kaffee ist gut fürs Gedächtnis und wir vergessen ja so furchtbar viel.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@whocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 58 00 85 951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drbhro.de. Unterstützt uns auf patreon.com/whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko-fi.com/whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.